liebe Reisende, ich begrüße euch in der Bibliothek zur Hindersaat. Mein Name ist Nikolaus Klammer. Ich begleite euch in die fantastische Welt meines literarischen Podcasts Brautschau Zeit muss enden. Seid mir willkommen zur zweiten Season, in der ich euch die Fortsetzung meines Romanes Karamurova vorlesen will. Zweiter Teil des siebten Kapitels Sahars Sage. Streif spürte die Wölfe mehr, als er sie hörte. Sie waren nun ganz in seiner Nähe. Streif umfasste den Griff seines Schwertes und drehte sich vorsichtig um, zog dabei die scharfe Waffe aus ihrer Scheide. Es waren vier oder fünf Schatten, die sich plötzlich wie Dämonen aus dem grauschwarzen Nichts der Dämmerung schälten. Ein kleines Rudel von gewaltigen, tiefschwarzen Wesen, deren Schultern sich in der Bauchhöhe des nicht eben kleinen jungen Mannes befanden. Gelbe Augen funkelten böse in der Finsternis. Streif machte einen Ausfallschritt und suchte festen Halt auf dem rutschigen Untergrund. Dann nahm er seine Kampfstellung ein. Das Schwert hielt er dabei stoßbereit, waagerecht ausgestreckt direkt neben seinem Kopf, den anderen Arm schützend vor seiner Kehle angewinkelt. Knurrend und vorsichtig, dabei einen enger werdenden Halbkreis beschreibend, kam der erste und mutigste, vielleicht auch hungrigste Fenrir heran. Aus seinem Maul mit den furchterregenden Reißzähnen tropfte Geifer und fiel in den Schnee. Mit einem heiseren Bellen hatte er den anderen Tieren des Rudels vorher deutlich gemacht, dass dies seine Beute war. Die Wölfe jagten zwar gemeinsam, aber nur einer erlegte ihr Opfer, von dem als erstes das riesige Muttertier kosten durfte, das sich in einiger Entfernung hielt und ruhig zusah, wie ihr Rudel ihr Opfer schlug. »Komm nur, komm«, flüsterte Streif entschlossen und machte eine auffordernde Handbewegung. Die Zeit des Weglaufens war vorbei. Jetzt war er ganz Krieger und bildete mit seiner Waffe eine tödliche Einheit. Der Wolf zögerte, schnüffelte aufgeregt. Er roch es. Irgendetwas stimmte nicht mit dieser Beute. Eine nicht greifbare Gefahr schien von dem seltsamen Wesen, das aufgerichtet auf zwei Beinen ging, auszugehen. Wahrscheinlich war der Fenrir noch nie einem Menschen begegnet. Dann ging alles sehr schnell. Der Wolf ging in die Hinterbeine und setzte zum Sprung auf den Hals seines Opfers an. Streif wich zur Seite. Seine messerscharfe Klinge wirbelte neben ihm durch die trübe Luft. Das Schwert drang in den Leib des Tieres und durchtrennte dessen für einen kurzen Moment ungeschützten Unterleib. Der Wolf fiel ungeschickt und blutspritzend einen Schritt neben dem Kämpfer in den Schnee und taumelte steifbeinig zur Seite, die hervorquellende rosafarbene Schnur seiner Eingeweide hinter sich herziehend. Nach einigen unsicheren Schritten brach der Fenrir zusammen. Ohne weiter auf das verendende Tier zu achten, hob Streif erneut seine tropfende Klinge empor. Sie blitzte kurz auf, schien ungeduldig auf den nächsten Angriff zu warten. Doch der blieb erst einmal aus, denn die verrohten Ungeheuer der Eiswüsten stürzten sich sofort gierig auf ihren weitwunden Bruder und zerrissen das wehrlose Tier vor den Augen von Streif, ohne sich auch nur im geringsten um ihn zu kümmern. Allein die nachtschwarze Leitwölfin blieb auf ihrem Platz abseits des Geschehens sitzen und starrte dem Krieger direkt in die Augen. Doch auch sie war im Moment mehr an dem Spatz in der Hand als an der Taube auf dem Dach interessiert. Fast spielerisch richtete sie sich auf, sich einmal um sich selbst drehend. Ein kurzes Bellen markierte ihren Anspruch auf die gerissene Beute und die anderen Wölfe wichen sofort von den blutigen Fetzen zurück, die gerade noch einer der ihren gewesen waren. Streif erkannte die Chance, die sich ihm bot, und er nutzte sie. Er schob seine Waffe zurück in die Scheide, wirbelte herum und rannte davon. Die Eiswölfe folgten ihm nicht, doch ihr grässliches, gieriges Jaulen und Schmatzen verfolgte ihn während seiner Flucht und trieb ihn an. Endlich erreichte er den Felsen. Er wäre fast gegen ihn gerannt, so plötzlich tauchte er vor ihm auf. Seine Wand schien ihm unnatürlich düster und glatt. Sie ragte senkrecht wie ein fugenloses Mauerwerk empor. Nirgendwo war ein Einschnitt, den er erklimmen, ein Spalt, in den er sich zwängen, eine Höhle, in der er sich vor den Wölfen schützen konnte. Ein Bellen an seinem Ohr. Streif riss den Kopf zur Seite. Die rechte griff zum Schwert, aber es war zu spät. Die Wölfin war ihm doch gefolgt und sie warf ihn mit dem Schwung ihres Sprunges um. Er ging unter dem schweren Gewicht des Tieres zu Boden. Sofort war das geifernde Ungeheuer über ihm und die Fangzähne suchten seine Kehle. »Es ist vorbei. Du hast verloren«, dachte Streif noch und erlitt dann einen grausamen Schmerz, dem ihn die Wölfin in den schützend vor den Kopf gehaltenen Unterarm biss. Sein eigenes Blut tropfte ihm schwer ins Gesicht und die Wärme prickelte auf seinen Wangen. Streif schrie, sein Verstand verflüchtigte sich in diesem Schrei. Bald fühlte er eine Dunkelheit, in der er versank. Das Letzte, was er vor seiner Ohnmacht sah, waren die fiebrig gelben, tellergroß erscheinenden Augen des Fenrir-Muttertiers, das ihm plötzlich allwissend und sehr weise erschien. Dann war da nur noch Schwärze, die ihn verschlang. Der vor Momente verschwundene Schmerz in seinem Arm kehrte mit zorniger Heftigkeit zurück und riss Streif ohne Erbarmen aus seiner Bewusstlosigkeit. Trotz des Schocks, der ihn am ganzen Körper zittern ließ, fiel ihm auf, dass das Gewicht des Ungeheuers nicht mehr auf ihm lastete. Er kniff die Augen zusammen und sammelte sich. Sein Wille schaffte das Unmögliche. Der junge Mann machte an der Schwelle zum Tod kehrt und fand einen Weg zurück in die Wirklichkeit. Der Schnee, in dem er halb begraben lag, half ihm dabei. Mit der Unterstützung seines unverletzten Armes richtete er den Oberkörper auf und öffnete vorsichtig die verklebten Augen. Die Wölfe waren nicht mehr in seiner Nähe. Er konnte sie nicht einmal mehr jaulen hören. Die einzigen Geräusche, die an seine Ohren drangen, waren das stete Heulen des Windes, ein Knirschen weit über ihm, das er nicht einordnen konnte. Streif lag vollkommen alleingelassen am Rand des düster aufragenden Todesfelsens in einer Schneewehe. Er atmete tief ein und aus und sein jagender Puls beruhigte sich etwas. Obwohl er dankbar war, dass die monströse und seltsame Fenrir-Wölfin von ihm abgelassen und während seiner kurzen Ohnmacht verschwunden war, fiel ihm auf, dass etwas nicht stimmte. Er blickte die glatte, schwarze Felswand hinauf, von deren Gipfelplateau das mahlende Knirschen zu ihm herabdrang. Er blinzelte wegen der nassen Flocken, die ihm ins Gesicht trieben. Aber jetzt war er sich sicher. Diese steinerne, aus geschmolzenem Vulkanstein errichtete Wand war nicht durch eine Laune der Natur oder wie das raue Gebirge durch den Druck der großen Welle nach dem Sturz entstanden, sondern ein mächtiges, meilenlanges Bauwerk aus einer längst vergangenen Zeit, das zumindest in seiner Höhe einen Vergleich mit dem Südwall nicht scheuen musste. Auch hier im Norden hatte jemand eine Grenzmauer errichtet, die die Jahrtausende fast unbeschadet überstanden hatte, weil sie fast vollkommen unter Eis und Schutt begraben lag. War der Fjalldudask etwa ein Vorgängerbauwerk oder wie der gigantische Wall erst 2000 Jahre später in der Zeit der Reichskriege entstanden? Wobei erst ein etwas unpassender Begriff war, denn beide Daten lagen für Streif schier endlos weit zurück in einer vom Nebel der Jahrhunderte verschleierten Vergangenheit, über die er nur übertriebene und bruchstückhafte Geschichten kannte. Doch diese Mauer, unter deren Schatten er sich duckte, war keine tote Ruine. Sie strahlte Macht und Boshaftigkeit aus, als wäre sie gerade eben erst von ihren Erbauern verlassen worden. Wie einen Geruch dünstete sie dieses Böse aus dem spiegelglatten und speckig glänzenden Obsidian, aus dem sie errichtet war, aus. Sein Instinkt warnte Streif vor einer Gefahr, die größer war als die Eiswölfe, größer als alle Ungeheuer, denen er in den überlebenden Ländern je begegnen mochte. Konnte diese Bedrohung der Grund sein, aus dem die Wölfe geflohen waren? Hatten ihre feine Witterung sie aufgenommen, ihr Instinkt sie gewarnt? Hatten sie das Böse gespürt, aber auch das Licht und die Wärme? Streif bekam eine Gänsehaut, als er sich seine Gedanken bewusst machte. Licht? Wärme? Der junge Mann drehte ungläubig den Kopf. Tatsächlich, hinter ihm, nur wenige Fuß entfernt, war eine Öffnung in der Wand entstanden. Eine Tür hatte sich lautlos nach innen geschwungen und einen Eingang in die bislang so fugenlos erscheinende schwarze Felswand gezaubert. Falls er noch Zweifel gehegt hatte, ob der Fial von Menschen errichtet worden war, wurde Streif damit auf eindrucksvolle Weise bewiesen, dass der Felswall ein uraltes Bauwerk war, das ihn seltsamerweise gerade freundlich und unmissverständlich dazu aufforderte, einzutreten. Aus dem unauffälligen Türrahmen, durch den ein Mensch aufrecht eintreten konnte, fiel ein scharf geschnittener, aber unruhig flackernder Lichtschein auf den Schnee. Die Wärme eines kräftigen Feuers dampfte in ihm und der nur wenig Fuß entfernt sitzende Streif konnte sie auf seinem nassen Rücken und seinem Gesicht spüren. Obwohl er von Yggdras aus, bei einer Expedition seines alten Korps, ein Stück weit in die zerstörten jenseitigen Lande vorgedrungen war und viele grausame Geschichten über die tödlichen Waffen und Gifte gehört hatte, die die Vorgänger überall auf der Welt hinterlassen hatten, blieb ihm keine Wahl. Die geöffnete Tür und die Wärme wirkten auf ihn wie eine für leichtsinnige Wanderer ausgelegte Köderfalle. Doch wenn er die Nacht überleben wollte, musste er aus dem Eis und der Kälte heraus und diese offensichtliche Einladung annehmen, auch wenn sie ein Hinterhalt war. Schwerfällig stand Streif auf, trat, sich dabei aufmerksam umsehend, näher und spähte den Lichtkegel meidend ins Innere. Nichts deutete auf eine Bedrohung hin. Er konnte den Anfang eines festgemauerten Ganges erkennen. Der endete nach wenigen Yard an einer Treppe, die nach oben führte. An beiden Seiten waren Feuerschalen in der Wand eingelassen, in denen heiße Ölflammen tänzelten, die unheimliche Schatten warfen. Doch niemand schien sich in dem vollkommen leer wirkenden Gang aufzuhalten, und es gab wohl auch keine versteckten Fallen, die er beim Betreten auslösen konnte. Der junge Mann lauschte in sich hinein, doch sein sonst recht zuverlässiger Sinn für Bedrohungen schwieg. Er warf einen letzten Blick zurück auf die eisbedeckte Hochebene, wo sicherlich schon hinter der nächsten Schneewehe das Wolfsrudel auf ihn lauerte. Dann trat er entschlossen ein. Er war nur wenige Schritte in den Gang getreten, als sich die Tür hinter ihm wieder schloss. Genauso lautlos, wie sie sich geöffnet hatte, fiel sie zu. Streif konnte auch auf dieser Seite keinen Riegel oder Türgriff erkennen. Was immer ihn ins Innere des Felsens des Todes gelockt hatte, es hatte ihn eingefangen. Er saß wie eine Maus in der Falle. Es gab für ihn kein Zurück mehr, sondern nur noch den einen Weg die Treppe hinauf. Streif hatte keine Ahnung, was ihn dort erwarten konnte. Mutlos setzte er sich auf die erste der steinernen Stufen. Ihm fiel dabei auf, wie blank gescheuert sie wirkten. Keinerlei Staub lag auf ihnen, ganz als hätte eine Gruppe Dienstmädchen sie erst kürzlich nass abgewischt. Und doch war Streif sich sicher, dass er der Erste seit einer Ewigkeit war, der diesen Gang betreten hatte. Aber Streif war längst über das sich Wundern hinausgekommen und genoss die Wärme und die augenblickliche Sicherheit, die ihm der Eingang bot. Jetzt konnte er sich endlich um seinen verletzten Arm kümmern, in den die Wölfin vorhin ihre Reißzähne geschlagen hatte. Der wattierte Ärmel seines Wamses war zerfetzt, hatte aber die größte Wucht des Bisses aufgehalten. Die noch immer blutende Wunde sah schlimmer aus, als sie war. Er spürte von ihr im Augenblick nur eine stumpfe Taubheit. Die Knochen schienen ihm unversehrt und auch die Schlagader des Arms war nicht betroffen. Aber ein großes Stück Fleisch war herausgerissen und als Streif vorsichtig den zerrissenen Ärmel zurückrollte, brannte es an dieser Stelle höllisch. Dies war nicht die erste Verwundung des Kriegers und er wusste, was er zu tun hatte. Er reinigte die Wunde so gut es ging mit Wasser aus seinem Schlauch, dann biss er die Zähne zusammen und presste seinen Unterarm ein paar Augenblicke gegen eine der glühend heißen Feuerschalen, um die Blutung zu stillen. Fast wäre er dabei wieder ohnmächtig geworden. Anschließend riss er sich den Ärmel mit den Zähnen und der anderen Hand an der Nahtstelle von der Schulter ab und benutzte ihn als notdürftigen Verband. Der Schmerz war pochend und Streif würde sein Schwert nicht mehr in seiner verletzten Rechten halten können, aber wenn die Wunde sich nicht entzündete, würde ihn in einigen Wochen nur noch ein Narbengewebe an sie erinnern. Nachdem er sich auf diese Weise selbst verarztet hatte, stärkte sich Streif an den kümmerlichen Überresten seines Reiseprovians, die er aus seiner Gürteltasche holte. Danach lehnte er sich, das gezogene Schwert griffbereit auf die Oberschenkel gelegt, in eine Ecke gegen die Wand, wo er erschöpft die Augen schloss. Mochten seine Gastgeber oder die Daimonen, die oben am Ende der Treppe auf ihn lauerten, noch ein wenig auf ihn warten. Streif konnte zwar nicht schlafen, aber er fiel in einen fiebrigen und unruhigen Dämmerzustand und fühlte sich tatsächlich ein wenig erholt, als er nach 2 Stunden wieder die Augen aufschlug. Es gab kaum eine Stelle an seinem Körper, die ihn nicht schmerzte, und sein verspanntes Kreuz knackte vernehmlich, als er sich aufrichtete. Zuerst untersuchte er die verschlossene Tür, doch er fand nicht einmal die Stelle, an der ihr Rand war. Die scheinbar makellos glatte Wand wirkte, als hätte es in ihr nie eine Öffnung gegeben. Also blieb Streif nichts anderes übrig, als seufzend sein Schwert in die unverletzte Linke zu nehmen und sich einen anderen Weg zu suchen. Er stieg Stufe für Stufe und sich immer wieder vorsichtig umsehend die Treppe empor. Sie beschrieb einen leichten Bogen und endete nach einigen Absätzen. Dort erweiterte sich der Gang zu einer Art leerem Vorraum, dessen rückwärtige Wand eine weitere Tür verschloss, die sich jedoch nicht sofort vor dem Krieger öffnete, als er sich ihr näherte. Auch hier oben war die fensterlose Anlage gut durch die unvermeidlichen Feuerschalen ausgeleuchtet. Strife schätzte, dass er sich inzwischen ziemlich genau in der Mitte dieser alten Wallanlage befand und fragte sich, ob sie einmal den Süden vor dem Norden geschützt hatte oder umgekehrt den Norden vor dem Süden. Er sah sich die Tür genauer an. In das silbrige Metall ihrer Oberfläche waren unzählige Schriftzeichen und geometrische Formen eingeritzt, merkwürdig eckige Hieroglyphen, denen der durchaus belesene Kämpfer vorher noch nie in einem alten Buch begegnet war und von denen er nicht einmal den Hauch einer Ahnung hatte, was sie bedeuten mochten und welche Zaubersprüche sie heraufbeschworen. Vorsichtig berührte er mit den Fingerspitzen seiner verletzten Hand die kühle, mit Raureif beschlagene Oberfläche, von der er nicht sagen konnte, ob sie aus Stein oder aus Metall war. Sofort wurden seine Fingerkuppen taub. Es war erstaunlich, wenn er die Wärme berücksichtigte, die die Feuerschalen ausstrahlten. Die Tür reagierte augenblicklich auf den leichten Druck und erzitterte, als würde durch den Kontakt ein verborgener Mechanismus in Gang gesetzt. Die geheimnisvollen Linien und Symbole erwachten mit einem Mal zum Leben, strahlten so hell und grün auf, dass sie den Krieger blendeten. Dann klickte etwas vernehmlich in der Wand und die Tür schwang auf. Strife hob seine Schwerthand vor das Gesicht und wich vorsorglich ein paar Schritte zurück. Muffige, kaum atembare Luft wehte ihm wie ein schwerer, staubiger Schleier entgegen. Gleichzeitig ertönte ein Geräusch, das den Krieger an das Zischen eines überhitzten, dampfenden Kessels erinnerte. Die aus dem Raum tretende Luft war eisig kalt, kälter noch als jene, die draußen über den Gletschern des Trutgelmirs stand. Sie verwandelte sich sofort in eine dichte, fast körperhaft dichte Nebelschwade, die wie ein strömender Wasserschwall die Beine Strifes umspülte und die Treppe hinunterfloss. Er spähte blinzelnd durch den Kältedampf in den dunklen Raum dahinter und konnte nur weniges erkennen. Hier und da flackerten ein paar kleine rote und gelbe Lichtpunkte in der Finsternis, denen es jedoch nicht gelang, ihre Umgebung zu erhellen. Sie erinnerten Strife an die funkelnden Augen der Fenrir-Wölfe, gegen die er vorhin gekämpft hatte. Er spürte es mit dem Instinkt des Kriegers. Hinter dieser Tür lauerte eine Gefahr, auch wenn er sie noch nicht greifen konnte. Nun ja, dachte er, das Glück steht neben dem Mutigen und führt sein Schwert. Jetzt war er schon so weit gegangen, da würde er nicht auf der Schwelle kehrt machen. Seine Neugierde war inzwischen größer als seine Furcht. Er zuckte mit den Schultern und trat ein, stapfte durch die eiskalten Schwaden zu seinen Füßen in die zischende Finsternis. Dies war der zweite Teil des 7. Kapitels Sahas Sage. Fortsetzung folgt. Die Fortsetzung mit dem dritten Teil des 7. Kapitels erfolgt nächsten Freitag. Sprecher Nikolaus Klammer, die Musik ist von Heinz Christian. Der Roman Karakora und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel und beim Buchhändler Ihres Vertrauens als E-Book oder als Taschenbuchaufgabe zu finden.